Ist angekommen.
Gut. Wir haben zurzeit in Traunreuth eine Predigtreihe über die Apostelgeschichte und da würde ich heute gerne mit euch auch ein Kapitel draus lesen, Apostelgeschichte 18, die Verse 1 bis 28. Ich werde jetzt nicht auf alles eingehen, was in diesem Text vorkommt, aber ein paar Punkte rausgreifen. Apostelgeschichte 18, 1 bis 28, Entschuldigung. Und die, die mich kennen, die wissen, dass ich eine etwas exotische Bibelübersetzung lese. Ich lese die alte Menge-Übersetzung, falls ihr euch wundert über die Formulierungen. Apostelgeschichte 18. Hierauf verließ Paulus Athen und begab sich nach Korinth. Dort traf er einen Juden namens Aquila, der aus Pontus stammte und erst vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil der Kaiser Claudius alle Juden aus Rom hatte ausweisen lassen. Paulus besuchte die beiden und weil er das gleiche Handwerk betrieb wie sie, blieb er bei ihnen wohnen und arbeitete mit ihnen zusammen. Sie waren nämlich nach ihrem Handwerk Zeltmacher. In der Synagoge aber besprach er sich an jedem Sabbat und suchte Juden wie Griechen zu gewinnen. Als dann Silas und Timotheus aus Mazedonien eingetroffen waren, widmete sich Paulus ganz der Lehrtätigkeit und bezeugte den Juden nachdrücklich, dass Jesus der Messias sei. Weil sie aber nichts davon wissen wollten und Lästerreden führten, schüttelte er den Staub von seinen Kleidern ab und sagte zu ihnen: Euer Blut komme auf euer Haupt, ich bin unschuldig. Von nun an wende ich mich an die Heiden. Damit ging er von dort weg und begab sich in das Haus eines Heidenjuden namens Titius Justus, dessen Haus an die Synagoge anstieß. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, wurde mit seinem ganzen Hause gläubig an den Herrn, und ebenso kamen viele Korinther, die Paulus predigen hörten, zum Glauben und ließen sich taufen. Der Herr aber sagte zu Paulus bei Nacht in einem Traumgesicht: Fürchte dich nicht, sondern rede weiter und schweige nicht, denn ich bin mit dir, und niemand soll sich an dir vergreifen und dir ein Leid antun, denn ich habe ein zahlreiches Volk in dieser Stadt. So blieb denn Paulus anderthalb Jahre dort und lehrte das Wort Gottes unter ihnen. Als aber Gallio Statthalter von Griechenland geworden war, traten die Juden einmütig gegen Paulus auf und führten ihn vor den Richterstuhl des Statthalters mit der Beschuldigung: Dieser Mensch verleitet die Leute zu einer Gottesverehrung, die gegen unser Gesetz verstößt. Als Paulus sich nun dagegen verantworten wollte, sagte Gallio zu den Juden: Wenn irgendein Verbrechen oder ein böswilliges Vergehen vorläge, ihr Juden, so würde ich eure Klage selbstverständlich angenommen haben. Wenn es sich jedoch nur um Streitfragen über eine Lehre und über Benennungen und über das für euch gültige Gesetz handelt, so müsst ihr selbst zusehen, denn über solche Dinge will ich nicht Richter sein. Damit wies er sie von seinem Richterstuhl weg. Da fielen alle über Sosthenes, den Vorsteher der Synagoge, her und verprügelten ihn vor dem Richterstuhl. Gallio aber kümmerte sich nicht weiter darum. Nachdem Paulus dann noch längere Zeit in Korinth geblieben war, nahm er von den Brüdern Abschied und trat die Seefahrt nach Syrien an, und zwar zusammen mit Priscilla und Aquila, nachdem er sich in Kenchrea das Haupt hatte scheren lassen, weil er ein Gelübde getan hatte. Sie kamen dann nach Ephesus, wo Paulus sich von jenen beiden trennte, er selbst aber ging in die Synagoge und unterredete sich mit den Juden. Als sie ihn aber baten, er möchte noch länger dort bleiben, ging er nicht darauf ein, sondern nahm Abschied von ihnen mit den Worten: Ich muss durchaus das bevorstehende Fest in Jerusalem feiern, aber so Gott will, werde ich später zu euch zurückkehren. Dann fuhr er zu Schiff von Ephesus ab, landete in Caesarea, ging nach Jerusalem hinauf, wo er die Gemeinde begrüßte und zog dann nach Antiochia hinab. Nachdem er dort einige Zeit zugebracht hatte, brach er wieder auf und durchwanderte von einem Ort zum anderen das galatische Land und Phrygien und stärkte überall die Jünger durch Zuspruch. Inzwischen war ein Jude namens Apollos, der aus Alexandria stammte, ein gelehrter Mann, der in den Heiligen Schriften außerordentlich bewandert war, nach Ephesus gekommen. Er hatte Unterweisung über den Weg des Herrn erhalten, redete mit glühender Begeisterung und trug das auf Jesus Bezügliche richtig vor, obgleich er nur von der Taufe des Johannes wusste. Dieser Mann fing dann auch an, in der Synagoge freimütig zu reden. Als Priscilla und Aquila ihn gehört hatten, traten sie mit ihm in Verbindung und setzten ihm die Lehre Gottes noch genauer auseinander. Als er dann nach Griechenland hinüberzureisen wünschte, bestärkten die Brüder ihn in dieser Absicht und schrieben an die Jünger in Korinth, sie möchten ihn freundlich aufnehmen. Nach seiner Ankunft leistete er denen, die gläubig geworden waren, durch seine Gnadengabe die erfreulichsten Dienste. Denn in schlagender Weise widerlegte er die Juden öffentlich, indem er aus den Heiligen Schriften nachwies, dass Jesus der Messias sei. Ich möchte gerne noch mal kurz beten, ihr dürft gerne dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, danke dafür, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir eine Zeitreise machen können von fast 2000 Jahren und sehen, wie dein Wort sich ausgebreitet hat damals am Anfang. Und danke, dass uns das auch heute noch Mut machen kann in unserem Leben mit dir, dass es damals schon ähnliche Dinge gab wie die, die uns heute noch beschäftigen. Und danke, Herr, dass dein Wort wirklich gültig ist, über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg. Bitte hilf du uns zu verstehen, was du uns heute Morgen zu sagen hast, und gib du mir die richtigen Worte. Amen. Ja. Ich habe die Predigt mal genannt, Jesus möchte dich gebrauchen. Und das ist uns, denke ich, grundsätzlich auch klar, dass uns Jesus gebrauchen möchte. Aber manchmal haben wir vielleicht so Gedanken wie, hier unter diesen Menschen, mit denen ich hier zusammen bin, wie soll ich denn da von Jesus reden? Oder ich weiß viel zu wenig aus der Bibel, wie soll ich da ein Zeugnis für meinen Herrn sein? Oder auch, wie soll ich als Schüler oder Student meinem Lehrer oder Professor oder als Arbeitnehmer meinem Vorgesetzten ein Zeugnis sein? Der lacht mich doch aus. Unser Text heute zeigt uns, dass Jesus seine Leute wirklich überall gebrauchen kann, egal unter welchen Voraussetzungen oder egal unter welchen Umständen. Und deswegen, wie gesagt, die Überschrift, Jesus möchte dich gebrauchen. Und dazu schauen wir uns drei Punkte an. Erstens mal, Jesus möchte dich gebrauchen, und zwar überall. Jesus möchte dich gebrauchen, trotz schlechter Voraussetzungen. Anführungszeichen, schlechter Voraussetzungen. Und Jesus möchte ich gebrauchen, auch trotz Unterschieden. Der erste, Jesus möchte ich gebrauchen, und zwar überall. In Apostelgeschichte 17, da ging es um die Missionstätigkeit von Paulus in Athen. Jetzt verlässt er Athen und geht weiter nach Korinth. Warum er diesen Entschluss gefasst hat, wird uns nicht weiter berichtet. Weil eigentlich hatte er nach Apostelgeschichte 17, Vers 15 vor, in Athen auf Silas und Timotheus zu warten. Das war eigentlich sein Plan. Jetzt wird dieser Plan irgendwie abgeändert und er trifft dann später Silas und Timotheus in Athen wieder. Und Korinth war nach Athen die nächstgrößere Stadt, oder von Athen aus gesehen die nächstgrößere Stadt. Aber menschlich gesehen war es eigentlich eine unmögliche Stadt, um dort zu evangelisieren. Kurz zur Geschichte von Korinth. Korinth wurde im Jahr 146 vor Christus, das alte Korinth, das damals dort stand, wurde von den Römern vollständig zerstört, also erobert und vollständig zerstört. Und da hat dann auch niemand mehr gewohnt. 100 Jahre lang ging das so, erst 100 Jahre später wurde es wieder aufgebaut. Es war also zur Zeit von Paulus noch eine relativ junge, moderne Stadt, eine auch wohlhabende Stadt. Sie hatte zwei Häfen, einen Richtung Osten, einen Richtung Westen, und war deswegen dann auch ein Umschlagplatz im Mittelmeer, also zwischen Ost- und Westteil des Mittelmeers. Dort wurden einfach Waren dann umgeschlagen. Und da trafen krasse Gegensätze aufeinander in dieser Stadt. Auf der einen Seite gab es die Reichen, die sich mit dem Handel und diesen ganzen Warenverkehr eine goldene Nase verdient haben. Andererseits gab es aber auch eine Unmenge an Sklaven, die auf den Schiffen geschuftet haben, die in den Werften und im Hafen und in den Geschäften arbeiten mussten und die am unteren Ende der Gesellschaft standen. Korinth hatte jetzt auch keine alteingesessene Bevölkerung, sondern dort trafen lauter verschiedene Völker aus verschiedene Kulturen aus Ost und West zusammen. So ein richtiger Schmelztiegel eigentlich von unterschiedlichen Menschen, Kulturen und auch unterschiedlicher Religionen. Noch dazu war Korinth eine sehr verdorbene Stadt. Die Unsittlichkeit der Korinther war schon sprichwörtlich, also wenn man von Korinthisieren gesprochen hat, hat man damit gemeint, dass jemand seine Lüste und seine Triebe einfach völlig skrupellos auslebt. Man könnte also Korinth eigentlich auch als Sodom und Gomorra 2.0 benennen. Oder wenn man einen moderneren Vergleich sucht, vielleicht war dann Korinth so eine Mischung aus Lorette Mar, Las Vegas und Hamburg, wo so alles irgendwie zusammenkommt. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, die Amerikaner versuchen zurzeit eine Rakete zu starten, die heißt Artemis 1. In Korinth stand ein Tempel der Göttin Artemis. Und in diesem Tempel der Artemis, da gab es ganz viele Tempelprostituierte. Und es gab auch viele andere Tempel, in denen dann so Tempelsklavinnen da waren, mit denen man dann Sex zur Ehre der jeweiligen Gottheit haben konnte. Also Tempelprostitution war in Korinth gang und gäbe. Wenn man das sich so anhört, dann fragt man sich, warum geht Paulus dahin? Also ist jetzt eigentlich nicht so die Stadt, die man sich vielleicht raussucht, um seine missionarische Arbeit weiterzuführen. Also eigentlich würde man sich denken, das ist nicht so die perfekte Stadt, um dahin zu gehen. Aber wir finden eine Antwort in unserem Bibeltext, und zwar in Versen 9 und 10, als der Herr zu Paulus sagt: Fürchte dich nicht, sondern rede weiter und schweige nicht, denn ich bin mit dir, und niemand soll sich an dir vergreifen und dir ein Leid antun. Denn ich habe ein zahlreiches Volk in dieser Stadt. In dieser Stadt, in diesem verdorbenen Korinth, da hat Gott ein zahlreiches Volk. Da leben Menschen, die zu Gottes Volk gehören sollen, und Paulus ist das Werkzeug, das Gott benutzen möchte, um das diesen Menschen zu sagen. Ihr sollt zu Gottes Volk gehören. Und ich finde es immer wieder spannend, wie in der Bibel diese für uns scheinbar so gegensätzlichen Dinge aufeinandertreffen. Auf der einen Seite die Erwählung Gottes, ich habe ein zahlreiches Volk in dieser Stadt. Und auf der anderen Seite das menschliche Zutun, rede und schweige nicht. Für uns sind es irgendwie Gegensätze. Da gibt es dann die Calvinisten und die Arminianer, um die ganz krassen Gegensätze hier zu benennen. Aber Gott lässt sich nicht in so ein System reinpressen. Für ihn ist es kein Problem, das in einem Vers zusammenzubringen. Einmal diese göttliche Erwählung, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt, auf der anderen Seite rede und schweige nicht, die müssen das auch erfahren, dass sie zu mir gehören sollen. Also die Erwählung Gottes ist kein Ruhekissen für uns, um zu sagen, ja, Gott macht das auch ohne mich, sondern es ist eigentlich eine Aufforderung für uns, auch hinzugehen, den Menschen zu sagen, ihr sollt zum Heiland gehören. Und wenn unser Herr Jesus jetzt Paulus nach Korinth gesandt hat, weil er dort in dieser Stadt, in dieser unmöglichen Stadt eigentlich, ein großes Volk hat, kann es dann sein, dass er vielleicht auch dort ein großes Volk hat, wohin er dich gesandt hat? An deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule, in deiner Uni, in deiner Verwandtschaft, deinem Freundeskreis, deiner Nachbarschaft, Sportverein, Feuerwehr, wo auch immer du bist. Ich glaube, der Gedanke ist nicht ganz abwegig, dass Gott uns dorthin hinsendet, wo er ein großes Volk hat. Und selbst wenn an dem Ort, wohin Gott uns gestellt hat, vielleicht nicht so viele Menschen zum Glauben kommen wie damals in Korinth, dann gilt trotzdem die Aufforderung, rede und schweige nicht. Weil das, was wir sagen und was wir tun, das sind wir Zeugen Jesu in dieser Welt. Und das, was wir gemeinhin als Gottesdienst bezeichnen, also diese anderthalb Stunden oder zwei Stunden am Sonntagmorgen, die sind eigentlich unsere Auftankstation, unsere Tankstelle, indem wir hier Gott in Liedern und Gebeten anbeten, uns gegenseitig durch Zeugnisse oder Predigten ermuntern oder ermahnen. Da werden wir ausgerüstet für den eigentlichen Gottesdienst, der dann, nachdem der Gottesdienst am Sonntagmorgen vorbei ist, wieder losgeht. Für die vielen Stunden, die wir in dieser Welt leben und in dieser Welt, wo wir unseren Glauben an den Herrn bezeugen dürfen. Ich lese mal aus einer moderneren Übersetzung Römer 12, Vers 1. Vers kennt ihr sicherlich. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Gottesdienst nicht nur Sonntagmorgens, sondern auch am Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag bis Samstag. Vielleicht kommt dir der Ort, an dem Gott dich gestellt hat, als der denkbar schlechteste Ort vor, um ein Zeugnis für Jesus zu sein. Korinth war, wie gesagt, auch nicht das Missionsziel Nummer 1. Und vielleicht geht es dir so wie Paulus, als er nach Korinth kam. Er schreibt nämlich selbst im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 3, wie es ihm damals ging, als er nach Korinth kam. Da schreibt er an die Korinther: Dabei trat ich mit Schwachheit und mit Furcht und großer Ängstlichkeit bei euch auf. Also auch dieser Held der Kirchengeschichte, der Held der Apostelgeschichte, hatte Angst. Der wäre lieber davongelaufen, als hinzugehen. Aber weil Jesus ihn gesandt hat, konnte er hingehen. Und deswegen lass dich nicht von den Umständen abhalten, die vielleicht dagegen sprechen, Zeugnis für Jesus zu sein, sondern schau auf den Herrn Jesus selbst, der dich überall gebrauchen möchte und auch gebrauchen kann. Dort, wo er dich hingestellt hat. Kommen zum zweiten Punkt. Jesus möchte dich gebrauchen, trotz schlechter Voraussetzungen. Als Paulus in Korinth ankommt, da geht er nach seiner bewährten Missionsstrategie vor. Er spricht mit den Juden in der Synagoge. Weil die Juden waren ja das Volk, das seit Jahrhunderten auf den Messias gewartet hat und bei denen er eben nicht bei Adam und Eva anfangen musste, um ihnen zu erklären, um ihnen das Evangelium zu erklären, sondern er konnte auf dieser Messias-Erwartung aufbauen, die sie hatten. Und konnte sagen, der, auf den ihr wartet, ist Jesus. Er hat gelebt, er ist gestorben, er ist auferstanden und konnte da direkt anknüpfen und musste nicht das ganze Alte Testament den Juden erklären. Das kannten sie schon. Und eigentlich hat es immer recht gut funktioniert. Da waren Menschen bereit, darauf zu hören und haben Jesus wirklich als den verheißenen Messias anerkannt. In Korinth lief es ein bisschen anders. Wir lesen die Verse 5 und 6 aus Apostelgeschichte 18. Als dann Silas und Timotheus aus Mazedonien eingetroffen waren, widmete Paulus sich ganz der Lehrtätigkeit und bezeugte den Juden nachdrücklich, dass Jesus der Messias sei. Weil sie aber nichts davon wissen wollten und Lästerreden führten, schüttelte er den Staub von seinen Kleidern ab und sagte zu ihnen: Euer Blut komme auf euer Haupt, ich bin unschuldig. Von nun an wende ich mich an die Heiden. Also die Angehörigen des Volkes, dessen sehnlichster Wunsch war, dass endlich der Messias kommt, die lehnen das Evangelium von eben diesem Messias ab und sagen zu Paulus: Lass uns in Ruhe mit diesem Blödsinn, verschwinde. Jetzt könnte Paulus sagen: Okay, ich habe es versucht, sie wollten nicht hören, ich verschwinde. Aber das macht er nur teilweise. Er verlässt nicht gleich ganz Korinth, er geht nur ein Haus weiter. Davor ist er in der Synagoge und jetzt geht er ein Haus weiter, und zwar in das Haus, das direkt neben der Synagoge steht. Wissen wir aus Vers 7, wo es heißt: Damit ging er von dort weg und begab sich in das Haus eines Heidenjuden namens Titius Justus, dessen Haus an die Synagoge anstieß. Und dort kann er jetzt weiterlehren, wohl weil der Hausherr dem Evangelium gegenüber offen war. Und jetzt auf einmal, als Paulus ein Haus weiter lehrt, da kommt Crispus, der Synagogenvorsteher, zum Glauben. Und da musste ich schon etwas schmunzeln, als ich es so gelesen habe und habe gedacht, also Gott hat schon auch Humor irgendwie, dass einer der Männer, die Paulus, als noch in der Synagoge gepredigt hat, abgelehnt haben und ihn wahrscheinlich ausgelacht hat, der kommt zum Glauben, als Paulus ein Haus weiterzieht und dort weiterpredigt. Und ich finde das irgendwie schon zum Schmunzeln. Aber es zeigt uns, dass wir uns durch schlechte Voraussetzungen oder durch Rückschläge nicht entmutigen lassen brauchen. Gott hat viele Wege, um Menschen zu erreichen, die er erreichen möchte. Und er kann diese Menschen durch uns erreichen, wenn wir uns von ihm gebrauchen lassen. Aber er kann auch diese Menschen durch andere erreichen. Also wir müssen nicht denjenigen, dem wir ein Traktat gegeben haben, auch direkt zum Herrn führen. Das kann der Herr auch durch andere weiterführen. Und das, finde ich, macht Mut, dass Gott auch trotz schlechter Voraussetzungen wirklich uns gebrauchen kann. Und ein weiteres Beispiel für, nicht ganz optimale Voraussetzungen waren Aquila und Priscilla. Wir haben gelesen, dass sie noch gar nicht lange in Korinth gewohnt haben. Sie waren davor in Rom, mussten Rom verlassen, weil der Kaiser Claudius keine Juden in Rom haben wollte. Und deswegen sind sie nach Korinth gekommen. Sie waren also eigentlich Flüchtlinge. Und sie waren gerade dabei, hier in Korinth sich wieder eine Existenz aufzubauen. Und genau diese beiden, die nehmen Paulus als Mitarbeiter und Mitbewohner auf. Bei ihnen darf er arbeiten als Zeltmacher und sie geben ihm Kost und Logis. Sie sind bereit, ihm praktisch zu helfen, obwohl sie sicherlich nach dieser Flucht aus Rom oder nach dieser Ausweisung aus Rom selbst genügend Herausforderungen im Leben hatten. Trotzdem sind sie freundlich, gastfreundlich zu Paulus, nehmen ihn auf, lassen ihn mitarbeiten. Und da sehen wir, dass auch diese praktischen Dinge auch eine Art Gottesdienst sind. Auch das ist eine Art, Gott zu dienen, indem er anderen einfach praktisch mit der Hand am Arm hilft. Und in der zweiten Hälfte oder gegen Ende des Kapitels geht es noch um den Apollos, der auch nicht so ganz optimale Voraussetzungen hatte. Auf der einen Seite hatte er optimale Voraussetzungen, das lesen wir in den Versen 24 und 25, wo es von ihm heißt, er hatte Unterweisung über den Weg des Herrn erhalten, redete mit glühender Begeisterung und trug das auf Jesus Bezügliche richtig vor, obgleich er nur von der Taufe des Johannes wusste. Und es heißt von ihm auch, dass er sich in den Heiligen Schriften außerordentlich gut auskannte. Also einerseits ein Mann mit besten Voraussetzungen. Er war redegewandt, er kannte sich im Alten Testament aus wie in der Westentasche. Er war von Jesus begeistert. Und andererseits wusste er doch noch gar nicht alles. Er kannte nur die Taufe des Johannes. Und von der Taufe, die Jesus seinen Jünger gelehrt hat, und von der wir in Matthäus 28 lesen können, da wusste er nichts. Also diese Taufe, die ein Symbol dafür ist, dass da ein neues Leben begonnen hat, dass der getaufte Mensch jetzt durch den Glauben an Christus, ein Kind Gottes ist, diese Taufe, die kannte er noch nicht. Und trotzdem hat er mit Begeisterung von Jesus gesprochen. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, der Apollos, der wusste ja gar nicht, dass er nicht alles weiß. Versteht ihr? Deswegen war ihm gar nicht bewusst, dass seine Voraussetzungen nicht optimal sind. Aber trotzdem ist er für mich eine Ermutigung. Weil dieser Apollos, der zeigt mir, ich muss gar nicht alles wissen. Ich muss nicht auf jede Frage eine Antwort haben, wenn ich anderen meinen Glauben an Jesus bezeugen möchte. Es kommt nicht darauf an, dass ich viel im Kopf habe, sondern es kommt darauf an, dass ich Jesus im Herzen habe. Weil unser Herr sagt ja auch, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Und wenn du Jesus lieb hast und wenn du möchtest, dass andere Jesus auch lieb gewinnen, dann red von ihm. Und du musst nicht auf jede Frage eine Antwort haben. Du musst keine hundertprozentig wasserdichte Endzeittheologie haben. Du musst nicht perfekt sein. Das Einzige, was du brauchst, ist ein Herz, das Jesus liebt. Kommen zum dritten Punkt. Jesus möchte dich gebrauchen, trotz Unterschieden. Als dieser Apollos begeistert von Jesus predigt, dort in Ephesus, da fällt den beiden Zuhörern Aquila und Priscilla auf, dass er noch nicht alles über Jesus weiß. Also treten sie mit ihm in Verbindung und erklären ihm das Evangelium nochmal ausführlicher. Ich finde es schön, wie sie da miteinander umgehen. Da kommt dieser hochgebildete und redegewandte Mann in die Synagoge und lässt sich dann aber nach seiner Predigt von zwei einfachen Handwerkern korrigieren. Der Apollos hatte also einerseits die Demut, sich korrigieren zu lassen, und Aquila und Priscilla hatten den Mut, ihn anzusprechen und auf die Ungereimtheiten in seiner Lehre hinzuweisen. Ich denke, beides brauchen wir auch in der Gemeinde, in unserem Leben. Wir brauchen Mut, um Dinge anzusprechen. Und wir brauchen Demut, um uns korrigieren zu lassen. Also wenn dich das nächste Mal jemand korrigiert, zurechtweist, ermahnt, dann hörst du dir an, ohne innerlich die Augen zu verdrehen, und prüf in Ruhe, ob derjenige mit seiner Kritik recht hat. Und wechsel nicht gleich in den Verteidigungsmodus, indem du den anderen ins Gesicht springst und sagst, aber. Lohnt sich auch mal zuzuhören und Kritik anzunehmen. Aber wenn dir auch bei anderen was auffällt, was deiner Meinung nach nicht in Ordnung ist, dann hab den Mut und sprich das mit dem Betreffenden liebevoll an. Gerade hier in der Gemeinde sind wir doch Geschwister unter Geschwistern, und da müssen wir uns doch auch liebevoll umeinander kümmern. Das ist sogar unser Auftrag, dass wir uns gegenseitig ermuntern und ermahnen. Und das schließt eben auch Kritik mal mit ein. Sicherlich macht da der Ton die Musik und wir sollen es liebevoll sagen, aber Kritik ist grundsätzlich erstmal was Gutes. Aber auch in der Welt ist es wichtig, dass wir zu unserem Glauben stehen. Also wenn dein Abteilungsleiter, dein Chef, dein Lehrer, dein Professor, wenn der etwas sagt oder verlangt, was sich gegen Gott und sein Wort richtet, dann hab den Mut, es anzusprechen. Hab den Mut, das Richtige zu tun oder auch zu sagen, auch wenn der, mit dem du es zu tun hast, höher gestellt ist als du. Wenn es dein Chef ist, Abteilungsleiter, wie gesagt. Und das Schöne ist, dass der Apollos, nachdem er sich etwas hatte sagen lassen, dann auch bereit ist, nach Korinth zu reisen und sich dort weiter gebrauchen zu lassen. Davon lesen wir in Versen 27 und 28. Als er, also Apollos, dann nach Griechenland hinüberzureisen wünschte, bestärkten die Brüder ihn in dieser Absicht und schrieben an die Jünger in Korinth, sie möchten ihn freundlich aufnehmen. Nach seiner Ankunft leistete er denen, die gläubig geworden waren, durch seine Gnadengabe die erfreulichsten Dienste, denn in schlagender Weise widerlegte er die Juden öffentlich, indem er aus den Heiligen Schriften nachwies, dass Jesus der Messias sei. Und da sehen wir, dass die Kritik von den beiden Handwerkern diesen hochgebildeten Mann nicht schwächer gemacht hat, sondern sogar stärker. Ich denke, bei uns ist es oft so, dass wir Kritik deswegen ablehnen, weil wir darin einen Angriff gegen uns sehen. Stattdessen sollten wir Kritik als eine Chance sehen, um wachsen zu können. Apollos ist daran gewachsen, und ich wünsche mir und auch euch, dass wir lernen, an Kritik zu wachsen und sie nicht immer gleich abzuschmettern und uns versuchen zu verteidigen. Wir haben heute Morgen gesehen, dass der Herr uns in dieser Welt gebrauchen möchte. Er möchte uns gebrauchen an jedem Ort. Er möchte uns gebrauchen trotz schlechter Voraussetzungen und auch trotz aller Unterschiede. Und ich wünsche uns, dass wir unser ganzes Leben als Gottesdienst für unseren wunderbaren Herrn sehen können. Amen. Amen.